Guten Abend und ein herzliches Willkommen Ihnen allen hier in der Martinskirche Nierstein zum zweiten Nachbarschaftsgottesdienst der entstehenden evangelischen Gesamtkirchengemeinde Rheintalhöhen. Ein besonders herzliches Willkommen gilt natürlich denen, die nicht aus Nierstein sind. Darf ich mal mit Handzeichen erfragen? Ja, das ist eine sehr große Anzahl. Also Sie widersprechen tatkräftig denen, die sagen, man macht sich doch nicht auf den Weg. Wunderbar. Und ein weiteres herzliches Willkommen gilt natürlich denen, die sich schon auf den Weg gemacht haben ins gemeinsame Tun. Die einen haben Sie eben schon gehört, die Bläserchöre aus Schwabsburg und Nierstein unter der Leitung von Norbert Ehmich. Herzlich willkommen und vielen Dank. Und es gibt einen Nachbarschaftsprojektchor Rheintalhöhen sozusagen aus den Kantoreien Bodenheim und aus dem Martinschor Nierstein unter der Leitung von Renate Rocho. Ihnen auch ein herzliches Willkommen, die den Gottesdienst mitgestalten, an der Orgel unsere Kantorin Katrin Bibiela. Dagmar, wir haben ein besonderes Thema an diesem Abend.
Ja, das Thema unseres Nachbarschaftsgottesdienstes lautet Wasser, Gottesgabe für alle Menschenkinder. Und unser Gottesdienst findet statt im Rahmen der 67. Aktion Brot für die Welt, die wir in unserem Dekanat Ingelheim-Oppenheim für zwei Landeskirchen, nämlich die EKHN und die EKKW, eröffnen. Und auch da steht das Thema Wasser im Mittelpunkt. Das Programm findet sich auf den Flyern, die wir am Eingang ausgeteilt haben. Nun wünsche ich uns allen einen schönen, musikalischen, poetischen Gottesdienst, der so ist wie Wasser, das uns erfrischt und uns richtig gut tut. Und wir singen gemeinsam das erste Lied im Roten Gesangbuch, die Nummer 621, Ins Wasser fällt ein Stein.
Thank you. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 42. Sie finden diesen Psalm im roten Gesangbuch. Und ich bitte die von mir aus gesehen linke Seite, immer die Verszeilen zu lesen, die vorne beginnen, und die von mir aus gesehen rechte Seite, die eingerückten Verse. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Am Tage sendet der Herr seine Güte, und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Kommt, lasst uns anbeten.
Ihr seid dem Vater und dem
Ist das so, dass meine Seele nach dir, Gott, schreit, nach dir, Gott, dürstet, wie ein Hirsch nach frischem Wasser? Ist das so, dass mich nach dir verlangt, ich mich nach dir sehne? Es gibt manches, was meine Seele betrübt, mich unruhig macht, mich ängstigt. Ich verstehe die Worte derer, die sagen: Wo ist nun dein Gott? Aber ich möchte auf dich harren, auf deine Hilfe vertrauen. Meine Seele möchte ankommen in diesem Gottesdienst. Zusammen mit meinen Glaubensgeschwistern möchte ich zur großen Schar derer werden, die in deinem Hause feiern, die dir begegnen mit Frohlocken und Danken. Lass uns erfahren, dass du unser aller Hilfe und unser Gott bist und den Durst unserer Seele stillst. Erbarme dich unser. So spricht Gott: Ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Lasst uns Gott loben. Gott, du hast Wasser des Lebens. Gib mir davon zu trinken, damit die Wüsten in mir grün werden. Gib mir davon zu trinken, damit das Harte in mir weich wird. Damit Liebe wachsen kann, die Hoffnung nie versiegt, der Glaube nicht austrocknet. Gott, gib mir das Wasser des Lebens und lass es mir zur sprudelnden Quelle werden, zur Quelle, die nie versiegt. Und lass mich dieses Wasser des Lebens weitergeben, es ausgießen, mit anderen teilen, heute und an jedem neuen Tag. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit.
Thank you.
Musik und Poesie. Ein junger Zweig in der Welt der Poesie ist der sogenannte Poetry Slam. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal davon gehört haben, zu Deutsch ungefähr Dichterwettstreit. Die Historiker sagen, ungefähr 1986 in Chicago entstanden, hat er sich fast explosionsartig unter jungen Leuten in aller Welt ausgebreitet. Und es geht darum, dass man in einer begrenzten Zeit, 5 bis 7 Minuten, einen eigenen Text vorträgt. Der kann gerappt, gereimt, wie auch immer gestaltet sein. Und das Publikum bestimmt mit dem Applaus den Sieger. Ich durfte einmal im Frankfurter Hof dabei sein. Meine Töchter hat mich eingeladen. Ich habe den Altersschnitt um, ich weiß nicht wie viele Jahre, erhöht. Also es ist eine sehr junge Bewegung. Und ein Absolvent meiner Alma Mater in Basel hat sich an unser heutiges Evangelium gewagt, Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Man muss genau zuhören, aber es lohnt sich.
Es ist Mittag, die Sonne steht senkrecht, der Himmel klar blau und die Hitze, die drückt echt. Staubige Schwaden bedecken das Land, die Luft, die flimmert über heißen Steinen und Sand. Kein Tier wagt sich aus seinem schützenden Schatten. Nur hier und da vielleicht eine Biene. Die anderen Tiere haben erst am Abend wieder Termine. Doch schlurft über einige steinige Platten ein Wanderer. Müde. Er keucht immer wieder und lässt sich dann endlich an einem Brunnen nieder. Ein Weilchen bleibt er so mit sich alleine. Doch nicht allzu lang, denn bald schon kommt eine Frau auf Zehenspitzen und leisen Sohlen, um für sich etwas Wasser aus dem Brunnen zu holen. Doch er spricht sie an. Und sie so, was will dieser Mann? Bildet sie sich das ein? Das kann doch nicht sein. Seit wann spricht ein jüdischer Mann ohne Scheu mit einer samaritanischen Frau? Das ist neu. Wasser ist das, was er von ihr will. Über ihr großes Erstaunen schweigt er einfach still, ja, er fügt danach viel mehr noch hinzu. Hör mal, du liebe Frau, ganz genau einmal hin, wenn du wirklich wüsstest, wer ich überhaupt bin, dann würde nicht ich dich, sondern du würdest mich bitten. Du würdest mir fast schon befehlen, mit eiligen Schritten aus meiner nie versiegenden Quelle dir lebendiges Wasser zu holen, und zwar auf der Stelle. Die Frau ist perplex. Sie kommt nicht umhin, ihr Unverständnis in Worte zu fassen. Du hast keinen Eimer. Wie willst du das nasse und perlige Liquid ans Tageslicht heben? Selbst Vater Jakob, der rief diesen Brunnen ins Leben. Selbst der hatte einen Eimer an diesem Beförderungsriemen. Er beherrschte auch nicht die Kunst, Wasser so einfach von unten nach oben zu beamen. Die Frau ist perplex. Da arbeitet's drin, doch sie hat bislang nur das flüssige Wasser im Sinn. Wasser, das flüssige Gold allen Lebens, da wo Wasser fehlt, da sucht man Leben vergebens. Doch da, wo es quält, wo es fließt, wo es strömt, da weicht das Verderben, da wird es beschämt. Tod und Verdursten können schalten und walten, wo kein Wasser ist. Doch da, wo es fließt, da wird Leben erhalten. Doch das ist nicht das, woran Jesus hier denkt. Nur Leben erhalten, das ist zu beschränkt. Natürlich ist es nötig, sich noch mehr darum zu kümmern, dass weniger Kinder weinen und wimmern, weil sie aus einem Drecksfloch von Fluss und auf allen Vieren beim Trinken sämtliche Krankheiten mit inhalieren. Doch bei Lebenserhaltung bleibt Jesus nicht stehen. Er bietet Wasser nicht aus Flüssen und Seen, sein Wasser, das kommt aus ihm selbst. Dem ewigen Leben, nicht um Leben zu erhalten, sondern um es zu geben. Es fließt aus dem Tempel, wie bei Hesekiel schon, und aus diesem Bächlein wird ein Strom. Er wird immer breiter und immer tiefer. Am Rand wachsen Obstbäume, Weide und Kiefer. Das Leben, es blüht, es sprießt und gedeiht. Und zu guter Letzt wird der Fluss tief und breit und rauscht bis ans tote Meer heran, sodass sogar der Tod sich nicht mehr retten kann. Da, wo sonst Todesschwaden schweben, kommt lebendiges Wasser und es regiert Leben. Jesus spricht nicht von Wasser mit lebenserhaltender Kraft, sondern Jesus gibt solches, das Leben erschafft. Lebendiges Wasser, ist das nur ein Wort? Die Frau an dem Brunnen, sie bleibt nicht mehr dort. Sie geht zu den Menschen in ihrer Stadt und erzählt ihnen, was Jesus ihr erzählt hat. Und dort auf den Plätzen, in den Häusern und Lauben beginnen die Menschen an Jesus zu glauben. So kommen die Leute zu Jesus in Horden. Die Frau ist zum Träger lebendigen Wassers geworden. Durch dieses lebendige Wasser passiert eine Wende. Da wird der Tod nicht verzögert, sondern er findet sein Ende. Wenn von der STH weiterhin Träger lebendigen Wassers ausgehen, dann soll sie noch tausende Jahre bestehen.
Wir singen miteinander von dem violetten Gesangbuch das Lied plus 57.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, die polnische Dichterin Wisława Szymborska, die zu den bedeutendsten literarischen Stimmen des 20. Jahrhunderts zählt, hat ein faszinierendes Gedicht über das Element Wasser geschrieben. Dieses Gedicht lese ich nun zu Beginn der Predigt vor. Wasser. Ein Tropfen Regen fiel auf meine Hand, abgezapft dem Ganges, dem Nil, dem zum Himmel gefahrenen Reif, vom Schnurrbart des Seehunds, dem Wasser aus den zerschlagenen Krügen der Städte Is und Tyros. Auf meinem Zeigefinger ist das Kaspische Meer eine offene See. und der Pazifik mündet gemütlich in die Rudawa, dieselbe, die über Paris als Wolke dahinflog. Im Jahr 764 am 7. Mai um 3 Uhr morgens. Es gibt nicht Münder genug, um deine flüchtigen Namen auszusprechen, Wasser. Ich müsste in allen Sprachen dich nennen, die selbst lauter alle auf einmal sagen und schweigen zugleich wegen des Sees, der noch keinen Namen bekam, den es nicht gibt auf Erden wie auch im Himmel, den darin sich spiegelnden Stern. Jemand ertrank, jemand rief sterbend nach dir. Das war in der Vorzeit und das war gestern. Du hast Häuser gelöscht, Gebäude fortgerissen, wie Bäume, Wälder, wie Städte. Du warst in den Taufbecken und in den Badewannen der Kurtisanen, in Küssen, in Leichentüchern, an Steinen nagend, Regenbogen nährend, im Schweiß wie im Tau der Pyramiden des Flieders. Wie leicht ist das alles in einem Regentropfen? Wie sanft berührt mich die Welt? Was immer, wann immer, wo immer geschah, es steht geschrieben im Wasser Babel. Ja, liebe Gemeinde, unser Gedicht beginnt mit einer ganz alltäglichen Situation. Ein Tropfen Regen fiel auf meine Hand. Und aus diesem einzigen Tropfen entfaltet die Dichterin ein weites Panorama, welches Raum und Zeit miteinander verbindet. Da gibt es entfernte Orte wie den Ganges oder den Nil und versunkene Städte wie Is in der Bretagne oder Tyros im Libanon. Und dieser einzige Regentropfen verbindet nicht nur konkrete Orte und Zeiten, Historisches und Legenden, sondern auch Erinnerungen. Es verwebt Vergangenheit und Gegenwart. Und gleichzeitig drückt die Dichterin ihr Staunen darüber aus, wie unvollständig doch unser Fassungsvermögen ist, all das zu begreifen und zu benennen, was Wasser bedeutet. Wasser, es kann retten und zerstören, wie wir das zum Beispiel 2021 bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal erfahren haben. Wasser kann aber auch reinigen, erfrischen, erneuern. Es kann verdunsten, in den Himmel aufsteigen und es fällt als Regen oder Schnee wieder herab, wird zu Eis, versickert. Wasser nährt Flüsse, Seen, fließt weiter und steigt schließlich wieder auf nach oben. Ein riesiger Kreislauf. Und all das empfindet die Dichterin, als sie diesen einzigen kleinen Regentropfen auf ihrer Hand betrachtet. Eine Alltäglichkeit. In der vergangenen regnerischen Woche haben wir das ja ständig erleben können. Und so ein einziger Regentropfen, er fühlt sich ganz leicht an, ganz sanft. Er ist so winzig, aber es steckt doch schier die ganze Welt darin. Ein Mikrokosmos, aus dem sich der Makrokosmos entfaltet. Der Regentropfen ist flüchtig, wiederkehrend, aber auch einzigartig. Wasser bleibt und ist doch immer anders. Majestätisch kann es sein, überwältigend und auch wieder ganz gewöhnlich. All das ist Wasser. Und all das sieht die Dichterin in diesem einzigen Regentropfen. Und von diesem scheinbar so alltäglichen Ausgangspunkt beleuchtet Wislamba Szymborska die großen existenziellen Fragen und sie zeigt innere Zusammenhänge auf. Das kennzeichnet ihren literarischen Stil. Eine Alltagssituation, in der es ebenfalls um Wasser geht, ist auch Ausgangspunkt der biblischen Geschichte, die heute im Mittelpunkt steht. Die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen aus Johannes 4, die wir soeben in poetischer Form nacherzählt bekommen haben. Da ist eine Frau, die wie jeden Tag Wasser am Brunnen schöpft. Sie begegnet einem Fremden und diese eine Begegnung verändert alles. Zuerst geht es um Trinkwasser. Der spontane Durst soll gelöscht werden. Aber bald geht es wirklich um alles. Es geht um die ganze Existenz. Und ich lese nun noch einmal den Text, den wir eben performiert gehört haben, noch einmal im Original aus dem Johannesevangelium Kapitel 4, die Verse 6 bis 14. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil Jesus nun müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Spricht Jesus zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie du, ein Jude, erbittest, etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Ja, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Ja, unsere Begebenheit ereignet sich um die sogenannte sechste Stunde. Das heißt, das ist die Zeit, in der die Sonne am höchsten steht, in der Mittagshitze. Und dass die Samaritanerin ausgerechnet jetzt in dieser großen Hitze diesen Brunnen aufsucht, hat einen Grund. Denn eigentlich will sie gar keinen treffen. 5 Männer hat sie gehabt, der 6. Mann ist nicht ihr Ehemann. Sie ist eine Außenseiterin, wird gesellschaftlich gemieden. Sie will einfach nur in Ruhe ihr Wasser holen und nach Hause gehen. Und indem Jesus sie anspricht, überschreitet er in doppelter Hinsicht Grenzen. Denn es war vollkommen unüblich, eine fremde Frau zu bitten, Wasser zu schöpfen. Noch dazu eine Samaritanerin. Denn die jüdische Welt sah in den Samaritanern ein unreines Volk, mit dem man keine Gemeinschaft pflegt. Die Frau ist erst einmal irritiert von dem, was Jesus sagt, aber sie ist auch pragmatisch. Was meint er eigentlich, fragt sie sich. Wollte der nicht eben, dass ich ihm Wasser schöpfe und jetzt will er mir Wasser geben? Naja, was soll's, er hat ja Durst und ich habe den Krug, warum nicht? Aber was meint er eigentlich? Was ist denn das, lebendiges Wasser? Dieses Stichwort hat die Frau hellhörig gemacht und sie fängt etwas Dahinterliegendes zu ahnen, etwas Größeres. Sie fängt an zu fragen: Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und so kommt sie dem Geheimnis auf die Spur. Sie ist berührt von der Vorstellung, dass Jesus etwas anbietet, das ihren Lebensdurst tatsächlich stillen könnte. Von diesem Gedanken, dass sie nicht mehr fremdbestimmt ist, nicht mehr unterdrückt oder gemieden. Und sie spürt, dieser Fremde da, er weiß genau, was sie braucht. Und er ahnt, woran sie leidet. Jesus sagt es dann ganz direkt. Er sagt, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben hineinquillt. Der Neutestamentler Gerd Theissen weist darauf hin, genau zu gucken, was Jesus hier sagt. Jesus sagte der Samaritanerin nicht einfach, ich gebe dir lebendiges Wasser, denn ich bin die Quelle und du kannst aus ihr schöpfen, so viel du möchtest. Nein, er sagt, das Wasser, das ich dir gebe, wird in dir zur Quelle. Das fasziniert die Frau. Und sie fängt an zu staunen und sie beginnt etwas Grandioses zu ahnen. Ist da wirklich etwas in mir, das sich auftut, das lebendig wird, das all das wegspült, was mein Leben so schwer macht? Eine Quelle, die mich direkt mit der Ewigkeit verbindet? Und sie fängt weiter an zu reden mit Jesus und sie merkt tatsächlich, das ist der Messias, der Christus heißt. Er steht direkt vor ihr. Jesus sagt es dann selbst, ich bin es, der mit dir redet. Und die Frau ist ergriffen, sie eilt in die Stadt, sie vergisst sogar ganz ihren Krug am Brunnen, sie lässt ihn dort stehen und dann erzählt sie laut und öffentlich, was sie erlebt hat. Und es gibt für sie keinen Grund mehr, sich zu verstecken, denn sie ist wie befreit, sie ist wie angeschlossen an das Leben selbst. Und die Menschen, die sie hören, die nehmen sie ernst. Die merken, ja, diese Frau hat etwas Wichtiges zu sagen. Das scheint etwas dran zu sein und sie kommen. Sie sind neugierig und viele kommen daraufhin zum Jakobsbrunnen, um sich selbst davon zu überzeugen. Und später können sie sagen, wir haben nun selbst gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Lebensdurst, ich glaube, den kennt eigentlich jeder von uns. Suchen wir nicht alle so ein sinnerfülltes Leben? Und geht es uns nicht oft auch so wie diesem Beter aus Psalm 42, der ruft, wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Was ist das für ein lebendiges Wasser, das sich so ganz von all den Wassern unterscheidet, die wir üblicherweise kennen? Interessanterweise gehört diese Aussage über lebendiges Wasser nicht in die Reihe der berühmten Ich-Bin-Worte, die wir im Johannesevangelium auch finden. Also da steht zum Beispiel, Jesus sagt, ich bin das Brot, oder er sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin der gute Hirte. Aber er sagt nicht, ich bin das lebendige Wasser. Das scheint etwas anderes zu sein. Jesus verweist viel mehr auf dieses Wasser. Er gibt es, er vermittelt es. So hat er es gesagt, der Frau am Brunnen, ich gebe dir lebendiges Wasser und es wird in dir eine Quelle, die in das ewige Leben hineinquillt. Lebendiges Wasser, das hat in der Bibel tatsächlich eine tiefe geistliche Bedeutung auf mehreren Ebenen. Es ist gar nicht so einfach, es wirklich zu fassen. An einer anderen Stelle im Johannesevangelium spricht Jesus noch einmal über lebendiges Wasser und der Evangelist Johannes deutet es dann schließlich auf den Heiligen Geist hin, den die Gläubigen erst später, erst nach Jesu Tod und Auferstehung empfangen werden. Ich zitiere aus Johannes 7, Vers 37, wo Jesus sagt, »Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen.« Und dann schreibt Johannes, der Evangelist, weiter, »Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Wir finden hier also einen Verweis auf etwas Späteres. Johannes verweist auf die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten, die erst später stattfinden soll. Und interessant ist doch auch hier, dass der Heilige Geist als etwas Fließendes, ja fast etwas Flüssiges beschrieben wird, etwas, das ausgegossen wird. Eigentlich assoziieren wir ja diese Feuerzungen mit dem Heiligen Geist, aber in gewisser Weise hat er wohl auch etwas Fließendes, Flüssiges. Die Metapher des lebendigen Wassers kann man aber auch etwas weiter fassen. Und dann steht sie für ein Leben in der Verbindung mit dem dreieinigen Gott. Er ist die Quelle, die unerschöpflich ist, die Quelle des Lebens, die unsere ganze Sehnsucht nach Sinn, nach Liebe und Versöhnung stillt. Und vielleicht kann man diese Gemeinschaft mit Gott tatsächlich als etwas Fließendes beschreiben, das sich vielleicht auch mal verändert von Zeit zu Zeit, das mal schneller fließt, mal langsamer, und bildlich gesprochen mündet diese Gemeinschaft mit Gott in die Ewigkeit, so wie ein Fluss im Meer mündet. Und um diesen ewigen Aspekt zu erfassen, möchte ich ganz zum Schluss noch einmal kurz auf das Wasser der Taufe zu sprechen kommen. Paulus deutet ja die Taufe als ein Begrabenwerden mit Christus in den Tod. Er schreibt im Römerbrief Kapitel 6, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und das heißt, durch die Taufe steht unser Leben jetzt schon unter diesem ewigen Horizont, unter dem Horizont der Auferstehung und der Ewigkeit. Unser Leben ist jetzt schon mit dieser Ewigkeit verbunden. Unser Leben quillt sozusagen der Ewigkeit entgegen. Und ich finde, es ist ein faszinierender Gedanke, dass diese Quelle des lebendigen Wassers mitten in uns drin sich schon befindet. Und ich wünsche uns Momente, in denen sich uns dieses Gottesgeschenk neu erschließt. Das können vielleicht erst mal ganz banale Alltagssituationen sein. Momente, in denen wir ins Staunen geraten. Momente, in denen wir Gottes Liebe und seine Nähe erahnen. Momente, in denen wir spüren, dass etwas Größeres hinter dem steht, was wir sehen. Ich schließe mit einem Zitat aus Offenbarung 22, Vers 17. Dort heißt es: Und der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns gemeinsam singen das Lied Wasser des Lebens aus dem EG Plus unter der Nummer 61.
Lasst uns Fürbitte halten. Lasst uns Fürbitte halten und wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Guter Gott, Schöpfer der Welt, Brot und Wasser, alles, was wir für unser Leben brauchen, kommt von dir. Du hast uns genug für uns alle anvertraut. Es liegt oft an den Menschen, dass deine guten Gaben so ungerecht verteilt sind. Deswegen bitten wir dich, wir bitten dich für alle, die nach sauberem Wasser dürsten und nur ungenießbares, krankmachendes Wasser haben. Wir bitten dich für alle, denen das Wasser für ihre Felder fehlt und die nichts zu essen haben. Wir bitten dich für uns, dass wir das Wasser aufmerksam nutzen und nicht verschwenderisch damit umgehen. Wir bitten dich um Ideen und Tatkraft, deinen Willen zu erfüllen. Wir bitten dich um lebendiges Wasser, das uns hungern und dürsten lässt nach Gerechtigkeit. Und alles, was uns sonst noch bewegt, nehmen wir mit hinein in das Gebet, das uns Jesus Christus anvertraut hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte Platz. Vielen Dank allen, die diesen Gottesdienst mitgestaltet haben, den beiden Projektchören, den Kolleginnen Dagmar Diehl, Katrin Berg, Caroline Waltenberg an der Technik, Lothar Püschel am Video. Danke Ihnen allen. Jetzt müssten die Auswärtigen mal kurz weghören. Wir haben ein paar Abkündigungen für Nierstein. Danke für die Kollekte von 142,10 Euro für den CVM letzte Woche. Und danke für eine Spende von 150 Euro für das Familienzentrum. Sie finden unsere Veranstaltung auf der Homepage. Herzliche Einladung am kommenden Sonntag sind ja überall. Erntedankgottesdienste bei uns ökumenisch um 11 Uhr, hoffentlich im Stadtpark, bei schlechtem Wetter in der Kilianskirche. Also bitte gucken Sie vorher mal auf die jeweiligen Internetseiten. Jetzt dürfen alle wieder zuhören. Es folgt jetzt gleich der Segen und dann nehmen wir zum Nachspiel noch einmal Platz. Danach gehen Sie bitte nicht nach Hause, sondern nach hinten in die Ecke. Da gibt es nämlich noch was zu knabbern und ein Glas Wein oder Wasser, passend zum Thema. Und wenn Sie das dann haben, gehen Sie einmal hier vorbei und gucken sich die neue Ausstellung von Brot für die Welt an, wo an einem Beispiel mal die Wasserthematik und Problematik, vor allen Dingen in den vielen Ländern des globalen Südens, beschrieben wird. Und dann haben wir Niersteiner noch eine Einladung für Sie. Am kommenden Freitag im Rahmen von Kultursinn kommt der Gewandhausorganist Michael Schönheit aus Leipzig zu uns. Wie immer Katrin Bibiella das hingekriegt hat, aber er kommt aus Leipzig in die Weltstadt Nierstein und spielt zum Bachjahr ein Orgelkonzert. Und Katrin hat schon gesagt, es wird ein wundervolles Programm, also es lohnt sich. Und Kultursinn ist ja auch so rheinhessisch, es gibt hinterher auch noch was. Man kann Karten bestellen unter Kultursinn Rhein-Selz oder dann auch an der Abendkasse, denke ich, noch bekommen. Also dafür in den gesamten Nachbarschaftsraum eine herzliche Einladung. Vielen Dank fürs Kommen. Ein schönes Wochenende, einen schönen freien Sonntag. Wir stellen uns unter Gottes Segen und nehmen dann zum Nachspiel noch einmal Platz. Der Segen Gottes richte dich auf. Gott will nicht, dass du unter Ungerechtigkeit leidest. Der Segen Jesu Christi erfrische dich. Du darfst dich am wahren Leben freuen. Der Segen der Heiligen Geistkraft beflügle deinen Alltag. Du hast Kraft und Mut, Wasser und Leben zu teilen. So segne und behüte euch der barmherzige und menschenfreundliche Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.